Hügel Golgatha drei Kreuze stehen. So berichten es auch die Originalquellen über diesen besonderen Tag. Und ich darf Sie einladen, mit mir zusammen den Bericht aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 23 vorzunehmen, wie Sie ihn auch auf Ihrem Gottesdienstzettel ausgedruckt finden. Es wurden aber auch andere, also zusätzlich zu Jesus, hingeführt, zwei Übeltäter, dass sie mit ihm hingerichtet würden. Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hing, lästerte ihn und sprach: Bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Da wies ihn der andere zurecht und sprach: Und du fürchtest dich auch nicht vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist. Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach: Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Die letzte Chance. Zwei Verbrecher und Gott hängen dort nebeneinander. Und dieses Ereignis hat viele Künstler immer wieder inspiriert, es darzustellen, es einzufangen. So wie auch jenen Maler, der im Kloster San Marco in Florenz ein riesiges Fresko, eine Wandmalerei geschaffen hat, der gekreuzigte Christus, umrahmt von den beiden Verbrechern. Einer der Verbrecher hat sich abgewendet, der andere schaut Jesus intensiv an. Und am Fuß des Kreuzes bei diesem Fresko sitzt der Gründer dieses Klosters. Und dieser Gründer des Klosters schaut nicht auf Christus, sondern er schaut auf den einen Verbrecher, auf den Verbrecher, der Christus anguckt. Und folgt man dem Blick des Klostergründers, sieht man auf den Verbrecher. Folgt man dem Blick des Verbrechers, sieht man auf Jesus. Und damit wollte der Maler sagen: Erst wenn unser Blick auf den Verbrecher fällt, erst dann bekommen wir den richtigen Blick für Jesus. Die Frage ist, wie hat er das gemeint? Versuchen wir also erst einmal, den Verbrecher in den Blick zu nehmen und zu verstehen. Drei Kreuze auf den ersten Blick, kein großer Unterschied. Von dem einen, der da hängt, wissen wir sehr viel. Von den anderen beiden, rechts und links, verhältnismäßig wenig. Und doch erfahren wir, was in den wichtigsten Stunden und Minuten ihres Lebens vor sich gegangen ist. Wahrscheinlich waren es Zeloten, also Vertreter jener Aufstandspartei unter den Juden, die sich als Freiheitskämpfer verstanden. Andere hätten eher sie als Terroristen bezeichnet. Sie schreckten nicht vor Gewalt zurück und wollten die verhassten Römer mit allen Mitteln aus dem Land treiben. Zeloten hassten die Römer bis aufs Blut. Und sie sagten, es ist ein gerechter Kampf und wenn wir dafür meucheln und morden. Und in der Mitte Jesus. Man weiß nicht, ob sie ihm vorher schon mal begegnet sind. Man weiß nicht, was sie von ihm alles wussten. Auch die anderen Evangelien berichten über diese beiden Männer. In Markus 15, Vers 32 heißt es, die mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn auch. Matthäus 27 haben wir eben gehört, desgleichen schmähten ihn auch die Mörder, die mit ihm gekreuzigt waren. Also am Anfang haben sie beide sich über Jesus lustig gemacht, haben ihn verhöhnt. Und das ist für Zeloten auch nachvollziehbar. Denn Zeloten sagten, wie kann einer Messias sein und keine Gewalt anwenden, um die Römer zu vertreiben? Was für eine gescheiterte Existenz. Er war angetreten, König zu sein, und jetzt hängt er selber wehrlos wie wir an diesem Kreuz. Für so einen Messias, da kann man nur Hohn und Spott übrig haben. Er ist selber gescheitert. Und das, was die Zeloten dachten, das liegt in der Linie vieler, die immer wieder sagten, es kann nicht sein, dass da einer kommt und leidet. Und so hat's ja dann auch der Koran über Jesus gesagt. Der Koran zeichnet natürlich insgesamt nur eine Karikatur von Jesus. Isa ist nicht Jesus. Und doch ist es interessant, wie der Koran diese Tatsache der Kreuzigung beschreibt, wie er damit umgeht. In Sure 4, Vers 156 heißt es, und weil sie sprachen, siehe, wir haben den Messias Jesus, den Sohn der Maria, den gesamten Allahs ermordet. Doch ermordeten sie ihn nicht und kreuzigten ihn nicht, sondern nur einen ähnlichen. Sie töteten nicht ihn in Wirklichkeit, sondern Allah erhöhte ihn zu sich. Das heißt, es kann nicht sein, selbst wenn Jesus nur ein Prophet war, wie der Koran lehrt, dass ein Gott es zulassen sollte, dass er auf diese schändliche und dramatische Weise ums Leben kommt. Das war auch die Position der Zeloten. Und dann heißt es hier in Vers 39, dass plötzlich sie nicht mehr mit einer Stimme sprechen. Einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn und sprach, bist du nicht der Christus, hilf dir selbst und uns? Da aber wies ihn der andere zurecht und sprach, und du fürchtest dich auch nicht vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist. Wir zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen, dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und nun ist die große, spannende Frage über diesem Geschehen. Was hat die Veränderung im Leben dieses einen Verbrechers bewirkt? Was ist da passiert? Dass offenkundig irgendeine Situation am Kreuz eintrat, wo er seine Meinung über Jesus geändert hat. Das Erste, was wir sehen, dieser Verbrecher am Kreuz bekommt geöffnete Augen. Erstens also geöffnete Augen. Und zwar zunächst mal geöffnete Augen über Jesus. Während sie da nebeneinander hängen, stundenlang, unter extremen Bedingungen. Man kann sich das ja gar nicht grausam genug vorstellen, was dort passiert ist. Seneca, der römische Philosoph, der zu jener Zeit lebte, der hat die Kreuzigung so beschrieben. Er sagt, der Gekreuzigte stirbt Glied für Glied und haucht seine Seele tropfenweise aus. Er stirbt Glied für Glied und haucht seine Seele tropfenweise aus. Es ist ein schreckliches, quälendes, langsames Sterben und Ersticken, begleitet von Durst, rasenden Kopfschmerzen, hohem Fieber, Angstzuständen, Kreislaufzusammenbrüchen. Das ist die Situation. Und wie sie dort nebeneinander hängen, bekommt einer der beiden Verbrecher plötzlich geöffnete Augen über Jesus. Und er kapiert, dieser Jesus ist ohne Sünde. Vers 41. Wir sind mit Recht hier am Kreuz. Wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er versteht noch mehr über Jesus, wenn sie in Vers 42 hineingucken. Gedenke an mich, Jesus, wenn du in dein Reich kommst, sagt er. Also er begreift, dieser Jesus hat offensichtlich eine Macht, die er jetzt noch gar nicht aufgedeckt hat. Er hat eine Zukunft vor sich. Er geht durch den Tod hindurch in ein Reich, in dem er zu sagen hat, in dem er regiert. Und deswegen ist es gut, sich jetzt an ihn zu wenden. Sie müssen wissen, und das wird wenige Verse vorher beschrieben, dass Pontius Pilatus, wie das damals üblich war, den Grund des Todesurteils über das Kreuz geschrieben hatte. Man nannte das Titulus. Die Anklage in Kurzfassung über dem Kreuz des Hingerichteten angebracht. Und da stand drauf, Jesus, König der Juden. Und das war der Vorwurf, den sie ihm machten. Er habe sich zum König aufgeschwungen. Aber sie haben das missverstanden, kurzfristig politisch missverstanden. Aber Jesus hat in der Tat diesen Anspruch erhoben, dass er der Herr ist. Dass er der Messias ist, der König Gottes. Dass er ein ewiges Reich begründen wird. Jesus, der König. Und dieser Verbrecher hat etwas davon verstanden. In seiner erbärmlichen Situation, wo es nun nicht mehr um Kosmetik geht, nicht mehr darum geht, irgendetwas irgendjemandem vorzuspielen. Da sagt er, Jesus, du wirst in dein Reich kommen. Und ich kann dich nur anflehen, dann denk an mich und nimm mich mit. So bekommt er nach und nach geöffnete Augen über Jesus. Und diese Bitte macht ja noch etwas weiteres deutlich. Der erwartet, Jesus wird den Tod besiegen. Denn an einen, der selber in wenigen Minuten gestorben sein wird, sich mit einer Bitte zu wenden, ist ja nur sinnvoll, wenn man davon überzeugt ist, dass er den Tod besiegen wird. Gedenke an mich, Herr, wenn du in dein Reich kommst. Geöffnete Augen über Jesus. Das ist erstaunlich. Und man fragt sich natürlich, wie kam er dazu? Wie kam er dazu, in dieser Weise seine Meinung über Jesus zu ändern? Nun, er bekam natürlich mit, wie Jesus sich dort am Kreuz verhielt. In diesen dramatischen Stunden, in dieser sengenden Mittagshitze. Und er hatte gehört, was Lukas in Vers 34 etwa berichtet, wie Jesus sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das hat er mitbekommen, wie er da gequält wurde, hingerichtet wurde, verhöhnt, misshandelt wurde und im gleichen Atemzug bitten konnte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und möglicherweise hatte er ja vorher etliches von Jesus erfahren. Das war ja Land- und Stadtgespräch, wie er die Kranken geheilt hatte, wie er gepredigt hatte von seinem Vater im Himmel. Und jetzt zählte er eins und zwei zusammen und kam wahrscheinlich immer mehr zu dieser Erkenntnis, dass Jesus ganz anders sein müsse als all die anderen. Dass er wirklich Gottes Sohn wäre. Und dann kam noch etwas dazu. Das wird unmittelbar im Anschluss an unseren Text berichtet, nämlich Lukas 23 ab Vers 44. Da heißt es, und es war schon um die sechste Stunde, also um 12. Es wird dort gezählt, ab 6 beginnt der Tag gewissermaßen zu laufen. Und um die sechste Stunde heißt 12 Uhr, also schlimmste Mittagshitze. Und da passierte Folgendes. Da kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Also plötzlich, mitten am Tag, zwischen 12 und 15 Uhr, eine Finsternis. Und auch das kriegt er natürlich mit. Wie Sie wissen, gibt es ja aus jener Zeit außerhalb des Neuen Testaments nicht sehr viele Schriften, die erhalten sind. Und trotzdem, und das ist interessant, gibt es auch jenseits der Bibel noch einen Hinweis auf dieses Naturereignis. Nämlich bei dem Geschichtsschreiber Tallus, der etwa 20 Jahre nach diesem Ereignis sein Geschichtswerk über die Mittelmeerländer schrieb. Im Jahr 52 nach Christus. Und da schreibt Tallus auch von jener großen Finsternis. Das ist eine sehr interessante Bestätigung des biblischen Berichts. Tallus erklärt sie dann zwar falsch, er will sie damit erklären, dass es eine natürliche Sonnenfinsternis gewesen sei, aber diese Erklärung von Tallus kann gar nicht stimmen, weil in jenen Tagen Vollmond war und bei Vollmond keine Sonnenfinsternis möglich ist. Aber immerhin bestätigt Tallus die Tatsache, dass es diese Finsternis gegeben hat. Und Gott und die Bibel nennen uns die Ursache dafür. Diese Finsternis ist wie eine große Gegenstandslektion, die Gott aller Welt gibt. Eine sichtbare Erklärung für das, was gleichzeitig jetzt in der unsichtbaren Welt abläuft. Finsternis, das ist im Alten Testament immer ein Zeichen dafür, dass Gott richtet. Und das ist jetzt das sichtbare Zeichen des Gerichtes Gottes über eine Welt, die seinen Sohn richtet. Und dieser Sohn trägt auch das Gericht Gottes. Das ist eine dramatische Lage. Als Jesus stirbt, da geht ein Riss durch die Schöpfung. Und aus dem Matthäus-Evangelium erfahren wir, dass das nicht nur am atmosphärischen Himmel zu sehen war, sondern genauso, wenn Sie so wollen, im Bereich der Geologie. Matthäus 27, Vers 52 sagt, und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen. Und auch darüber gibt es unabhängig von der Bibel weitere Zeugnisse, etwa bei Josephus oder im Talmud. Oder bei Tacitus, dem römischen Geschichtsschreiber. Also da ereignete sich was in der Schöpfung rund um das Geschehen der Kreuzigung. Und all das bekommt dieser Verbrecher natürlich mit. Und immer mehr dämmert es ihm. Das kann kein Zufall sein. Er bekommt geöffnete Augen über Jesus. Und dieser Verbrecher, der da mittendrin ist, der begreift, obwohl die Feinde Jesu alles daran setzen, ihn zu demütigen, nach Stech und Faden, mit den schlimmsten und gemeinsten Mitteln, können sie doch die Würde Jesu nicht zerstören. Aber interessant, der andere Verbrecher, der lässt sich davon offensichtlich überhaupt nicht berühren. Der bleibt bei seiner Ablehnung, der bleibt bei seinem Groll. Aber der andere, der bekommt durch alles Leid hindurch plötzlich geöffnete Augen dafür, wer neben ihm hängt. Und sehen Sie, das ist eine der großen Tragödien der Menschheitsgeschichte, dass die Mehrheit zu allen Zeiten nicht begreifen kann und nicht begreifen will, was dem einen Mörder in diesen Momenten lichthell vor Augen steht und was ihm mit jeder Minute, die er da in der sengenden Hitze hängt, deutlicher wird. Nämlich, wer der leidende Jesus wirklich ist. Das ist eine der großen Tragödien der Menschheitsgeschichte. In diesen Stunden dort am Kreuz, da wendet sich das Schicksal der Welt. Und die meisten ahnen nicht, wer er da hängt, mit wem wir es da zu tun bekommen. Sonst wäre es nicht möglich, was in diesen Tagen, Sie haben vielleicht davon gehört, beim Fernsehsender MTV passiert ist. Da wird für eine bestimmte Sendung geworben mit einem Plakat, auf dem ist Jesus zu sehen. Im Hintergrund das leere Kreuz. Jesus sitzt, noch die Dornenkrone auf den Augen, den Lendenschurz angetan, vor einem Fernseher und lacht. Das Kreuz ist leer. Und die Überschrift über diesem Plakat lautet: Lachen statt rumhängen. Das ist eine schreckliche Gotteslästerung. Im Vordergrund der leidende Christus, der aber grinsend mit der Dornenkrone in den Fernseher schaut. Und im Hintergrund das leere Kreuz. Und man fragt sich, was geht in Menschen vor, die eine solche Werbung entwickeln? Was geht in Menschen vor, die so mit dem gekreuzigten Christus umgehen, der auch für ihre Schuld gestorben ist? Welche geistige Verrohung wird hier erkennbar? Und ein Forum Geistige Wende hat in einer Presseerklärung dagegen protestiert und einige andere auch. Und sie haben in ihrer Presseerklärung zu Recht geschrieben, Zitat, die Achtung religiöser Gefühle darf nicht nur für militante Moslems gelten, sondern ist ein umfassendes Menschenrecht, das auch und besonders gewaltlosen Religionen gelten muss. Ganz anders der Verbrecher am Kreuz. Mochte er brutal gewesen sein in den letzten Jahren, er war nicht oberflächlich geworden. Und er bekommt nun geöffnete Augen für Jesus, aber damit auch geöffnete Augen über sich selbst. Und das ist das Spannende hier. Er bekommt nicht nur geöffnete Augen darüber, wer Jesus ist, sondern im selben Augenblick auch darüber, wer er selbst ist. Schauen Sie, was er hier in Vers 40 sagt zu seinem Kollegen. Und du fürchtest dich auch nicht vor Gott? Dem wird plötzlich klar, die eigentliche Instanz, vor der ich mein Leben zu rechtfertigen habe, sind nicht die Römer, mit denen habe ich sowieso schon abgeschlossen. Die Instanz, die jetzt auf mich wartet, ist der lebendige Gott. Und das sagt er seinem Nachbarn, der da hängt. Du fürchtest dich auch nicht vor dem heiligen Gott, vor dem wir jetzt treten werden müssen? Wo du doch unter demselben Urteil stehst, in derselben Verdammnis, das heißt eigentlich wörtlich, wo du doch unter demselben Urteil stehst, nämlich demselben Todesurteil der Römer, aber viel schlimmer, unter demselben Todesurteil des lebendigen Gottes. Er bekommt geöffnete Augen über sich selbst. Und dann kapiert er noch ein zweites in Vers 41. Wir sind mit Recht verurteilt. Wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Ich bin zu Recht verurteilt, versteht ihr? Ich bin schuldig. Und sehen Sie, dieses zweite Wunder, dass er geöffnete Augen über sich selbst bekommt, ist genauso groß wie das erste Wunder, dass er geöffnete Augen über Jesus bekam. Dieser Verbrecher beginnt sich plötzlich mit seinem Leben im Licht Gottes zu sehen. In der Theologie sagt man, wie er coram Deo, also im Angesicht Gottes, vor Gott dasteht. Das begreift er plötzlich. Die entscheidende Instanz meines Lebens ist der lebendige Gott. Solange er nur mit seinesgleichen zusammen war, hatte er keine Probleme, sein Leben zu rechtfertigen. Aber jetzt hier in der Nähe Jesu wird alles anders. Und so untypisch dieser Verbrecher in vielerlei Hinsicht ist, ganz anders als die meisten von uns und als die meisten auch seiner Zeitgenossen, an diesem Punkt ist er ein ganz typischer Vertreter der Menschheit. Und ich will Ihnen auch sagen, warum. Wer in die Nähe Jesu kommt, wer bis heute plötzlich geöffnete Augen für den Sohn Gottes bekommt, wer beginnt zu ahnen und zu begreifen, wer Jesus wirklich ist, für den ist es mit der Selbstzufriedenheit vorbei und für den ist es mit der Beschaulichkeit vorbei. Der muss plötzlich sein eigenes Leben in einem ganz neuen Licht sehen. Der bekommt einen ganz neuen Blick auf sein eigenes Leben. Hätten das? Der begreift plötzlich diesen Kontrast, der uns da aus der Bergpredigt etwa entgegenleuchtet, wo Jesus sagt, Matthäus 5, Vers 44, liebet eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Das ist genau das, was Jesus hier tut. Er bittet für die, die ihn hinrichten und quälen. Liebet eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Oder wenn Sie diese berühmten Worte hören, die Jesus am Anfang des 5. Kapitels im Matthäusevangelium sagt, selig sind die, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. An Jesus sehen wir, wie der lebendige Gott den Menschen gedacht hat. Und von Jesus hören wir, warum das bei uns und in meinem Leben und in Ihrem Leben so anders aussieht. Das hat Jesus nämlich einige Kapitel später gesagt. 10 Kapitel hinter der Bergpredigt. Da hat er gesagt, aus dem Herzen des Menschen kommen böse Gedanken. Und das ist unser Problem. Nicht, dass wir die eine oder andere Sünde tun, sondern dass wir in unserem Herzen durch und durch Sünder sind. Das ist unser Problem und das begegnet uns dieses Problem im Neuen Testament auf Schritt und Tritt, dass Gott unser Leben in sein Licht taucht und dass er sagt, in deinem Herzen stimmt es nicht. Du liebst und ehrst und achtest deinen Gott nicht, wie es sein müsste. Und darum wird in deinem Leben so vieles schief. So vieles schief in deinen Taten, so vieles schief in deinen Gedanken, so vieles schief in dem, was du unterlässt und so vieles schief in deinen Worten. Und unser großes Problem ist eben, dass wir davon nichts wissen wollen, dass wir das in der Regel nicht an uns heranlassen wollen und dass wir deswegen eigentlich auch die Nähe Jesu in gewisser Weise fürchten, wenn er uns zu nahe kommt und wenn plötzlich dieser Kontrast aufleuchtet zwischen seinem Leben und unserem. Ja, wenn wir Mörder wären wie diese beiden, dann wird uns das einleuchten. Aber Moment mal, bei den beiden Verbrechern hat es ja auch nur eine eingesehen. Die menschliche Kunst, sich selbst zu rechtfertigen, ist nahezu unbegrenzt. Wie hat es Nietzsche, der Philosoph, gesagt? Das habe ich getan, sagt mein Gewissen. Das kann ich nicht getan haben, sagt mein Stolz und bleibt unerbittlich. Endlich gibt mein Gewissen nach. Das ist unsere Situation. Wir reden uns immer wieder raus und ganz egal in welcher gesellschaftlichen oder persönlichen Situation wir uns befinden sollten. Der amerikanische Prediger Dwight Moody hat gerne in Gefängnissen gepredigt und er erzählte mal von einer Situation, da gab es in einem Gefängnis keine Kapelle, er hat auf dem Gang geredet, die Insassen haben die Fenster gewissermaßen ihrer Zellen geöffnet, sodass sie das hören konnten, aber er sah sie nicht und dann sagte ich, will wenigstens, nachdem ich gepredigt habe, an den Türen vorbeigehen und mit den einzelnen Leuten reden. Und was er da zu hören bekam, das entsetzte ihn. Er sagte, keiner wollte zugeben, dass er hier zurecht sitzt. Ne? Der eine sagt, es war ein Justizirrtum, der andere berief sich auf falsche Zeugen, der dritte sagt, es sei ein ungerechter Richter gewesen. Und so bekam er im Grunde genommen immer wieder nur zu hören, ich bin nicht schuldig, ich bin nicht schuldig, ich bin nicht schuldig. Und dann einer der Letzten, bei dem war es anders, der saß da, die Tränen liefen ihm vom Gesicht, er stützte den Kopf in seine Hände und Moody fragte ihn und sagte, mein Freund, was ist los mit Ihnen? Da hob er seinen Kopf und sah mich an mit Verzweiflung in seinem Gesicht und erwiderte, meine Sünde ist größer, als ich es ertragen kann. Und Moody sagte, danken Sie Gott dafür, dass er Sie das erkennen ließ. Meine Sünde ist größer, als dass ich es ertragen kann. Geöffnete Augen, so geht es hier dem Verbrecher am Kreuz. Er kapiert annähernd, was in seinem Herzen los ist. Er bekommt geöffnete Augen für Jesus und für sich selbst. Und dann bekommt er noch ein zweites, nicht nur geöffnete Augen, sondern er bekommt auch zweitens einen geöffneten Mund. Das ist hochinteressant. Noch am Kreuz, also in seinen letzten Stunden, da wird dieser Verbrecher, tja, man kann fast sagen, zu einer Art Prediger. Vor einigen Jahren erschien das Buch eines Verbrechers, eines ehemaligen Verbrechers, der hieß Wolfgang Dück. Und dieses Buch erzählt seine Lebensgeschichte. Und er nennt diese Lebensgeschichte vom Knast zur Kanzel. Dück hatte eine ganz dramatische Biografie hinter sich, als uneheliches Kind in Berlin geboren, dann hin und her geschubst in Heimen und Erziehungshäusern, schon als Jugendlicher wiederholt straffällig, verbrachte er etwa 11 Jahre seines Lebens hinter Gefängnis- und Zuchthausmauern. Und dann wurden ihm die Augen geöffnet, dann begegnete er Jesus Christus und dann veränderte sich sein Leben. Er war nach wie vor ein kantiger Typ, aber er sagte, der Jesus Christus, der mein Leben verändert hat, der ist es wert, dass alle ihn kennenlernen. Und dann änderte sich seine Karriere vom Knast zur Kanzel. Hier über diesen Verbrecher könnte man in Abwandlung dessen sagen, wenn der mal ein Buch über sein Leben noch hätte schreiben können, dann hätte er dieses Buch nennen können, der Galgen als Kanzel. Denn dieses Kreuz, das wird zu so etwas wie einer Kanzel. Was predigt dieser Mann da? Erstmal in Vers 40, er verteidigt Jesus. Er verteidigt Jesus gegen den Spott und den Hohn, nicht nur seines Kollegen, sondern damit gleich auch der anderen Leute, die drumherum sind und höhnen und lästern. Da wies er ihn zurecht und sagte, fürchtest du dich nicht auch vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Und dann macht er noch etwas, er verteidigt nicht nur Jesus, sondern er missioniert seinen Kollegen. Er sagt, Mensch, überleg doch mal, du bist doch in der gleichen Situation. Du musst dein Leben doch auch bedenken. Du musst doch auch
Überlegen, wie du klarkommst vor Gott.
Bedenken, was für eine Misere du steckst und wirf dein Leben nicht weg. Und dann das nächste, was er sagt, er legt ein öffentliches Sündenbekenntnis ab in Vers 41. Er sagt, wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Wir hängen hier mit Recht. Wir sind schuldig. Ein öffentliches Sündenbekenntnis. Und weiter, er bezeugt die Sündlosigkeit Jesu. Er sagt, dieser hat nichts Böses getan. Jesus hat nichts Böses getan. Das hat übrigens Pilatus einige Stunden vorher auch schon sagen müssen in aller Öffentlichkeit. Lukas 23, Vers 14. Ich habe an diesen Menschen keine Schuld gefunden. Die Heiden müssen bestätigen die Unschuld Jesu. Und am Ende verkündigt dieser Verbrecher am Kreuz die Macht Jesu. Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Du wirst siegen. Du wirst den Tod besiegen. Du wirst herrschen. Gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Er bekommt einen geöffneten Mund. Dieser Galgen wird für ihn zur Kanzel. Und man kann sagen, dieser Verbrecher mit seiner ganzen Lebensgeschichte, dieser Verbrecher mit seinem öffentlichen Bekenntnis wird ein lebendiges Beispiel, eine lebende Predigt dafür, dass man auch in letzter Minute zu dem lebendigen Gott noch umkehren darf. Egal, wie das Leben bis dahin gelaufen ist. Die letzte Chance, er hat sie genutzt. Manche sagen, wenn ich alt bin, dann will ich mich um Gott kümmern. Bis dahin will ich das Leben genießen. Und die Erfahrung zeigt, je älter ein Mensch wird, umso härter sein Herz. Und es sind nur wenige Menschen, die ihr ganzes Leben lang mehr oder minder bewusst ohne Gott klarkommen wollten, die dann am Ende noch die Kurve bekommen. In der Regel verhärten sie sich immer mehr und lehnen Gott immer stärker ab. Und dennoch zeigt dieses Beispiel, wenn der Mann auch noch nicht so alt war, es gibt kurz vor Schluss des Lebens noch die Möglichkeit zur Umkehr. Es gibt sie. Der Mörder wird zum Prediger. Der bekommt den Mund geöffnet und die Zunge gelöst. Spurgeon, der große Prediger des 19. Jahrhunderts, hat von diesem Verbrecher geschrieben, dass er am Kreuz noch richtig gearbeitet hätte. Er sagt, es war kein schöner Arbeitsplatz, sterbend am Kreuz zu hängen, aber er verrichtete eine gute Arbeit in den wenigen Minuten. Beachte, was er tat. Er bekannte Christus. Er erkannte ihn vor den Menschen als Herrn an. Er verteidigte Christus und sagte, dieser hat nichts Übles getan. Jedenfalls wünsche ich von mir selbst sagen zu können, was ich von diesem Verbrecher sagen kann. Er hat getan, was er konnte. Er hat alles getan, was er nur irgend konnte, um Jesu willen. Er hat sein ganzes Leben, was ihm noch blieb, für ihn eingesetzt. Geöffneter Mund. Und dann am Ende wird diesem Mann noch ein drittes geöffnet. Nicht nur die Augen, nicht nur der Mund, sondern drittens geöffnetes Paradies. Sehen Sie, was sagt Jesus zu ihm am Schluss im Vers 43? Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Da fällt erstmal auf, dass Jesus diesem Verbrecher gegenüber eine heilige Bekräftigungsformel verwendet. Wahrlich, da steht im ursprünglichen Text, Amen, ich sage dir, mit aller liturgischen Bekräftigung sagt Jesus das. Das ist mir noch nie so aufgefallen wie bei der Vorbereitung auf diese Predigt. Das war ein Verbrecher. Jesus hätte ihm das doch viel formloser sagen können, beiläufiger. Er stand ja hier nicht in einem Tempel und hatte es nicht mit irgendwelchen Würdenträgern zu tun. Aber Jesus sagt diesem Ganoven, mehr noch diesem Mörder, verspricht er seine Rettung in aller Form, mit allem Nachdruck, mit aller Bekräftigung. Er verwendet diese heilige Formel gegenüber diesem Verbrecher am Kreuz. Er wendet diesem Mann seine ganze Aufmerksamkeit zu. Er sagt, wahrlich, ich sage dir. Und so legt Jesus sich fest diesem Mann gegenüber und sagt, ich nehme dich mit. Wer zu Jesus flüchtet, bekommt immer eine Rettung und Vergebung erster Klasse. Egal aus welcher Situation heraus wir kommen. Wer zu Jesus flüchtet, der bekommt immer eine Vergebung und Rettung erster Klasse. Und zugleich wird an dieser Szene auch deutlich, auch die späte Gnade, diese letzte Chance, ist eine begrenzte Gnade. Einer hat gesagt, diese Gnade auf Mutwillen zu ziehen, wäre Bosheit. Nur einer wurde gerettet, nur einer. Und darum darf niemand leichtsinnig mit seinem Leben spielen und sich in falscher Sicherheit wiegen. Aber immerhin, einer wurde gerettet. Und darum muss niemand vorschnell verzweifeln. So dokumentieren diese beiden Männer rechts und links von Jesus die schroffe Alternative, die über jedem Menschen Leben steht. Himmel oder Hölle, Glaube oder Unglaube, gerettet oder verloren. Und was verspricht Jesus diesem Mann? Er sagt, wahrlich, ich sage dir, noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Paradeiso im Griechischen. Das Paradies ist im Neuen Testament der Warteraum zum ewigen Leben, wenn Sie so wollen. Aber auf der richtigen Seite. Die Bibel spricht nur andeutungsweise über diese Zeit nach dem Sterben. Aber sie sagt, macht deutlich, wir werden dabei vollem Bewusstsein sein. Und diejenigen, die im Glauben an Jesus Christus gestorben sind, die werden bei ihm sein. Die werden ihn erkennen und sie werden sich freuen. Und sie werden wissen, jawohl, wir sind auf der richtigen Seite angekommen. Das ist für uns der Warteraum zum Himmel. Und dort heraus wird Christus uns dann holen und uns den neuen Körper geben, wie die Bibel an vielen anderen Stellen sagt, einen neuen Leib, der dann nicht mehr sterben wird. Auch Christus war vor seiner Auferstehung dort in diesem Teil des Hades, in diesem Paradies. Aber das Entscheidende für diesen Verbrecher waren gar nicht diese Einzelheiten, wie genau das nun genannt wird und wann er nun seinen Auferstehungsleib bekommt, sondern das Wichtigste war für diesen Verbrecher, dass er wusste, ich werde bei Jesus sein. Jesus sagt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ich werde diesen Weg aus diesem Leben heraus nicht alleine antreten müssen, sondern der jetzt neben mir hängt und der, von dem ich weiß, dass er der Sohn Gottes ist, er wird bei mir sein. Und dann sagt Jesus, wahrlich, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Das ist auch eine ganz wichtige Information, die wir hier bekommen. Es gibt keinen Seelenschlaf nach dem Tod, sondern Jesus sagt, heute, du wirst mit mir, wenn du diese Welt verlässt, im Paradies sein. Also, das ist eine ganz entscheidende Antwort darauf, wie es nach dem Sterben weitergeht. Es wird einen doppelten Ausgang geben. So wie Sie aus diesem Raum heraus zwei verschiedene Ausgänge wählen können, so können Sie aus Ihrem Leben heraus werden. Sie entweder den einen oder den anderen Ausgang nehmen. Entweder dorthin gehen, wo der eine Verbrecher ging, oder dorthin, wo der andere ging. Und die, die an Christus geglaubt haben, werden gleich bei Christus sein. Das ist eine ganz wichtige Information und das galt nicht nur dem einen Verbrecher, sondern das hat der Apostel Paulus später für sich und für alle Christen gesagt. Zum Beispiel im Philipperbrief, Kapitel 1, Vers 23, da sagt Paulus, ich habe Lust zu sterben und bei Christus zu sein. Ja, noch heute. Und bei Christus zu sein. Ich weiß, wenn ich diese Welt verlasse, wenn mein alter Körper in den Sarg kommt und dann anfängt zu vergammeln, ich werde bei Christus sein. Und an anderer Stelle sagt er, wir werden daheim sein beim Herrn alle Zeit. Ein Theologieprofessor wurde mal gefragt, haben Sie Angst vor dem Sterben? Wird es nicht auch für Sie ein furchtbarer großer Bruch sein, wenn Sie dieses Leben verlassen müssen? Und er sagte, ja, das weiß ich. Es wird ein großer Bruch werden, eine unheimliche Zäsur, ein unheimlicher Einschnitt in meinem Leben. Aber ich werde mich nicht fremd fühlen auf der anderen Seite, denn die Stimme des guten Hirten, die Stimme des guten Hirten Jesus Christus, dem ich hier gehört habe, die wird mich dort empfangen. Der Herr Jesus Christus, er wird da sein. Und auf ihn werde ich mich verlassen können. Und so wurde dieser Mörder der erste Mensch, den der Herr Jesus mit ins Paradies nahm. Der erste Mensch. Drei Männer hingen dort in der Mittagshitze in höllischen Qualen. Aber nur einer kam in die Hölle. Und daran sehen wir, seit jenem Karfreitag gibt es keine hoffnungslosen Fälle mehr. Keine hoffnungslosen Fälle. Seit jenem Karfreitag gibt es keinen Menschen mehr, der an seiner Schuld zugrunde gehen und kaputt gehen müsste. Das gibt es nicht mehr. Und deswegen möchte ich Ihnen noch erzählen von Tokichi Ichii. Einige haben vielleicht von diesem Mann gehört. Ein ganz ähnlicher Vertreter wie dieser Verbrecher am Kreuz 1918 in Tokio wegen Mordes gehängt. Der war vorher um die 20 Mal im Gefängnis gewesen. Er war bekannt für seine Grausamkeit, hat auch immer wieder die Gefängnisbeamten angegriffen, zu misshandeln versucht und er war unbeugsam in seinem Stolz. Es wird berichtet, dass nach so einem Attentat auf einen Gefängnisbeamten er geknebelt, gefesselt und so aufgespannt wurde, dass seine Zehenspitzen kaum den Boden berühren konnten. Und doch hätte er sich stundenlang stur geweigert, sich für seine Tat zu entschuldigen. So einer war Tokichi Ichii. Kurz bevor er zum Tode verurteilt wurde, wurden zwei Missionarinnen auf ihn aufmerksam, erfuhren von seiner Geschichte und sorgten dafür, dass er ein neues Testament bekam. Und eine von ihnen, die Miss West, die besuchte ihn dann auch und danach begann er das Neue Testament zu lesen. Und plötzlich wurden ihm die Augen geöffnet. Und besonders bewegt hat ihn dieser Satz, der hier in Vers 34 steht, den ich Ihnen vorgelesen habe, wo Jesus sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und er schrieb dann in sein Tagebuch, dieser Satz bohrte sich tief in mein Herz und ich begann zu begreifen, wie soll ich es nennen, die herzliche Liebe Jesu, seine Hingabe an uns. Wie immer ich es bezeichnen soll, ich weiß nur, dass ich aus tiefstem dankbaren Herzen anfing an Jesus zu glauben. Und kurz danach kam dann das endgültige Todesurteil und er schrieb, ich akzeptiere dieses, auch ganz ähnlich wie der Verbrecher hier, ich akzeptiere dieses als ein faires, unparteiisches Urteil nach allem, was ich getan habe. Und nun wusste er, es geht auf die Zielgerade meines Lebens hier auf dieser Erde und er las in der Bibel und sie wurde sein Trost. Und dann las er auch, was Paulus in 2. Korinther 6 schreibt, als die Traurigen, aber allezeit fröhlich durch Christus. Und Tokichi Ichii schrieb, die Leute werden sagen, dass mein Herz jetzt voller Sorge sein muss, weil ich täglich auf meine Hinrichtung warte. Aber das ist nicht der Fall. Ich bin weder verzweifelt noch hoffnungslos. Hier, eingeschlossen in meiner kleinen Gefängniszelle, bin ich unendlich viel glücklicher, als ich in den Tagen meiner Sünde war, als ich Gott noch nicht kannte. Tag und Nacht darf ich mit Jesus sprechen. Und dann zitiert er weiter, 2. Korinther 6, wo Paulus sagt, wir sind die Armen, aber wir machen doch viele reich. Und Tokichi Ichii schreibt, das gilt sicherlich nicht für mein altes Leben, dass ich viele reich mache, bevor ich mich bekehrte. Aber vielleicht wird in Zukunft irgendjemand auf der Welt von mir hören, wird hören, dass der verkommenste Schurke, der je gelebt hat, über seine Sündenbuße getan und sich von seiner Schuld abgekehrt hat und gerettet wurde durch die Macht Christi. Vielleicht wird das einer lesen. Und möglicherweise wird der das hört, dadurch auch selbst zur Bekehrung zu Jesus finden. Und dann kann es geschehen, dass sogar ich, obwohl ich doch selber unendlich arm bin, noch manchen reich machen werde. Und so durchlebte Tokichi Ichii seine letzten Tage und Stunden im Gebet. Er las die Bibel und mit großer Würde und Ernst soll er dann diese letzten Worte gesagt haben, meine Seele, gereinigt von Schuld, kommt heute nach Hause in die Stadt Gottes. Veränderung durch Christus. Unser Problem ist, dass wir nicht so schlimm sind wie Tokichi, nicht so schlimm sind wie der Verbrecher am Kreuz auf den ersten Blick. Und da schließt sich der Kreis. Da will uns nämlich die Botschaft des Freskomalers zu Hilfe kommen. Sie erinnern sich an den Anfang. Erst wenn wir das Gesicht des Verbrechers anschauen, wird von dort unser Blick zu Christus gelenkt. Und genau das war seine Botschaft. Er wollte sagen, erst wenn mein Blick auf den Verbrecher fällt, erst wenn ich einsehe, dass das eigentlich der Platz ist, an den ich gehöre, aufgrund meiner Schuld vor Gott, erst dann kann ich Jesus mit rechten Augen sehen und erkennen. Erst dann begreife ich, wer er für mich ist, was er für mich getan hat, dass es für mich nötig war, dass er sein Leben gab, um meine Schuld wegzutragen, um die Strafe, die ich verdient habe, von einem heiligen Gott auf sich zu nehmen. Und die Frage ist am Ende, was kann uns dazu bringen, dass wir uns so sehen? Was kann uns dazu bringen, dass wir aufschrecken aus unserer falschen Ruhe? Ich denke, mehr noch als der Blick auf den Verbrecher kann uns der Blick auf das Kreuz selbst dazu bringen. Auf all dieser Schrecken, der dort an Christus vollzogen wurde. Schon ein paar Monate her, wir waren auf der Rückfahrt von einer Reise auf der Autobahn. Es war schon spät, dunkel, kurz vor Hannover. Wir dachten, wir wären gut durchgekommen. Großer Stau. Und wir steckten völlig fest, viele Krankenwagen, Blaulicht, plötzlich die Nacht erhellt, Sirenen überall zu hören. Wir wussten nichts über die Einzelheiten bis zum nächsten Tag, aber wir wussten, dass etwas Schlimmes passiert sein musste. Und sehen Sie genau hin, was Gott am Kreuz alles geschehen lässt. Dieser Aufwand, der da betrieben wird, diese Qual, der Jesus sich unterzieht, diese grausame Todesstrafe, die er auf sich nimmt, obwohl er das nicht müsste. Und der hier Regie führt, sagt, das muss so sein. Als Jesus wenige Stunden vorher sagte, Herr, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, wurde ihm gesagt, nein, es führt kein Weg daran vorbei. Und Jesus hat es akzeptiert und er hat gesagt, und ich gehe diesen Weg und ich gehe ihn für euch. Und auch wenn wir nicht alles bis in die letzten Einzelheiten verstehen, daran, an dem, was Gott tut, an dem dramatischen, schlimmen, was dort passiert, daran kann ich doch erkennen, wie ernst meine Lage ist. Wie schlimm es um mich stehen muss, dass das nötig war, dass Jesus diesen Weg gegangen ist. Und es ist so, als würde mich und als würde Sie, der Verbrecher vom Kreuz, fragen in Vers 40, und du, fürchtest du dich auch nicht vor Gott, der du doch unter dem gleichen Urteil stehst? Verstehen Sie, diese Frage gilt Ihnen und gilt mir. Wir brauchen geöffnete Augen für Jesus. Und dann werden wir geöffnete Augen dafür bekommen, wie wir, wie ich vor Gott dastehe mit meiner Schuld. Und das ist wirklich Ernstes. Und dann werden wir einen geöffneten Mund bekommen, wenn wir das begriffen haben und auch anderen sagen, wer Jesus ist. Und dann werden wir wissen dürfen, jawohl, er hat uns das Paradies geöffnet. Seine Verheißung, sein Versprechen steht jetzt über unserem Leben und es wird uns nichts mehr von ihm trennen können. Das hat schon der Prophet im Alten Testament begriffen, Jesaja. Wir haben ja vorhin die Lesung gehört. Was sagte Jesaja, als er den Messias ankündigte? Er sagt das schon im Rückblick, weil er wusste, es wird mit Sicherheit kommen. Wir hielten ihn für den, der geschlagen war und geplagt, weil er so schlimm aussah. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten. Frieden mit Gott, ewiges Leben und Rettung aus der Hölle. Und sehen Sie, in dem Augenblick, wo uns dafür die Augen geöffnet werden, da schmilzt dieser vermeintlich so große Unterschied zwischen dem Verbrecher und mir wie Butter in der Sonne. Ein ungemein kluger Mann, der das auch begriffen hatte, und damit schließe ich, war Søren Kierkegaard, der dänische Philosoph. Er sagte über dieses Ereignis, wir alle hängen wie die beiden Verbrecher mit am Kreuz. Die Frage ist nur, welcher von beiden bin ich? Und welcher von beiden sind Sie? Wohl dem, der dieses Kinderlied, was wir vorhin gehört haben, aus Überzeugung mitsingen kann. Auf dem Hügel Golgatha bin ich dabei. Jesus stirbt für meine Sünde. Er macht mich frei. Amen.